Denn Natternkopf ließ ihn eine weitere Stunde warten. Sie verging so quälend langsam wie nur wenige Stunden in Orpheus' Leben. Der Hänfling fragte ihn nach weiteren möglichen Beutetieren, und er versprach ihm Basilisken und sechsbeinige Löwen, während sein Verstand die richtigen Worte für den Silberfürsten zurechtlegte. Nicht eines durfte das Falsche sein. Schließlich war der Herr der Nachtburg für seine Klugheit ebenso berühmt wie für seine Grausamkeit. Ja, Orpheus hatte viel nachgedacht seit Mortolas Besuch, und er war immer wieder zu demselben Ergebnis gekommen. Nur an der Seite des Natternkopfes würde er seine Träume von Einfluss und Reichtum verwirklichen können. Der Silberfürst war weiterhin der mächtigste Spieler in dieser Welt, auch wenn er bei lebendigem Leibe verfaulte. Mit seiner Hilfe ließ sich das Buch vielleicht zurückbeschaffen, das diese Welt zu einem so wunderbaren Spielzeug gemacht hatte, bevor Staubfingers gestohlen hatte. Ganz zu schweigen von dem anderen Buch, das es seinem Besitzer ermöglichte, in alle Ewigkeit mit dieser Welt zu spielen. »Wie bescheiden du wieder bist, Orpheus«, hatte er geflüstert, als der Gedanke zum ersten Mal in seinem Kopf Gestalt angenommen hatte. »Zwei Bücher? Das ist alles, was du dir wünschst. Nur zwei Bücher. Und das eine hat sogar nur leere Seiten und ist in ziemlich schlechtem Zustand. Oh, was für ein Leben könnte das sein? Orpheus der Allmächtige, Orpheus der Unsterbliche, Held der Welt, die er schon als Kind geliebt hatte. Er kommt, verbeug dich!« Der Hänfling sprang so hastig auf, dass ihm die Perücke über die fliehende Stirn rutschte und Orpheus fuhr aus seinen schönen Träumen. Ein Leser sieht die Figuren einer Geschichte nicht wirklich. Er fühlt sie. Orpheus hatte das zum ersten Mal festgestellt, als er mit kaum 11 Jahren versucht hatte, die Figuren aus seinen Lieblingsbüchern zu beschreiben oder gar zu zeichnen. Als der Natternkopf aus der Dunkelheit auf ihn zukam, fühlte er genau dasselbe wie an dem Tag, an dem er ihm zum ersten Mal in Fenollius Buch begegnet war. Angst, Bewunderung, die Bosheit, die den Silberfürsten umgab wie schwarzes Licht, Machtfülle, die das Atmen schwer machte. Aber Orpheus hatte sich den Silberfürsten sehr viel größer vorgestellt. Und natürlich hatten Fenollius Worte nichts über das verwüstete Gesicht gesagt, das weißlich aufgequollene Fleisch und die aufgeschwemmten Hände. Jeder Schritt schien den Natternkopf zu schmerzen. Die Augen unter den schweren Lidern waren blutunterlaufen. Sie tränten selbst vom spärlichen Licht der Kerzen. Und der Geruch, der seinem aufgequollenen Körper entströmte, ließ in Orpheus den verzweifelten Wunsch aufsteigen, sich Mund und Nase zuzuhalten. Der Natternkopf würdigte ihn keines Blickes, als er schwer atmend an ihm vorbeischritt. Erst als er auf dem Thronsessel saß, richteten die geröteten Augen sich auf seinen Besucher. Echsenaugen, so hatte Fenollio sie beschrieben. Inzwischen waren es entzündete Schlitze unter geschwollenen Lidern, und die roten Juwelen, die der Natternkopf an beiden Nasenflügeln trug, saßen tief wie eingeschlagene Nägel in dem weißen Fleisch.
»Du willst mir etwas über meine Tochter und den Eichel herberichten?«
Er rang nach jedem zweiten Wort um Atem, doch das machte seine Stimme nicht weniger bedrohlich.
»Was? Dass Violante die Macht ebenso liebt wie ich und ihn mir deshalb gestohlen hat, willst du mir das erzählen? Wenn ja, dann verabschiede dich von deiner Zunge, denn ich werde sie herausreißen lassen, weil ich es sehr übel nehme, wenn man meine Zeit verschwendet. Auch wenn ich davon inzwischen unendlich viel habe.«
Die Zunge herausreißen. Orpheus schluckte. Nein, das war fürwahr kein schöner Gedanke. Aber noch hatte er sie, auch wenn ihm der Gestank, der vom Thron herabwehte, fast die Sprache verschlug.
»Meine Zunge könnte euch sehr von Nutzen sein, euer Gnaden«, erwiderte er, während er mühsam ein Würgen unterdrückte. »Aber es steht euch natürlich frei, sie jederzeit herauszureißen.«
Der Natternkopf verzog den Mund zu einem bösen Lächeln. Schmerz malte ihm feine Linien um die Lippen.
Was für ein reizendes Angebot. Ich sehe, du nimmst meine Worte ernst. Nun gut, was hast du zu sagen?
Der Vorhang ist offen, Orpheus. Tritt vor, dein Auftritt.
Eure Tochter, Violante.
Orpheus ließ den Namen wirkungsvoll verklingen, bevor er weitersprach.
Will nicht nur den Thron von Umbra, sie will auch den euren, weshalb sie plant, euch zu töten.
Der Hänfling griff sich an die Brust, als wollte er die Lügen strafen, die behaupteten, er hätte dort anstelle eines Herzens ein totes Rebhuhn. Der Natternkopf jedoch starrte Orpheus nur mit seinen entzündeten Augen an.